Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid noch einmal gegrüßt zu einer Ausgabe von Clubkultur mit Crazy Sonic. Warum nur noch einmal? Ja, kurz vorweg, heute ist eine besondere Ausgabe, denn nach mehr als 6 Jahren und über 160 Folgen ist das vorerst einmal die letzte regelmäßige Ausgabe von Clubkultur auf Radio Superfly. Clubkultur bleibt natürlich ein Thema bei mir und auch auf Superfly. Ja, und bevor wir starten, schon einmal ein großes Danke an alle, die den Podcast über die Jahre begleitet und regelmäßig gehört haben. Heute schauen wir aber noch einmal auf das, was sich gerade so in der Szene tut. Und weil es ja so eine spezielle Ausgabe ist, habe ich mir meinen Gast gleich mit reingeholt und sag Hallo zu Sabrina aka Apparition. Servus.
Hallo, servus, danke für die Einladung.
Auch für dich eine Überraschung, glaube ich.
Ja, absolut.
Naja, es gibt eben manchmal Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und Medien sind gerade ein bisschen in der Bredouille. Deswegen, es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht mehr wollen würde. Und vielleicht geht es ja auch irgendwie weiter. Aber vorerst einmal muss man ein Päuschen einlegen. Aber ich habe mir gedacht, ich hole dich hier rein, weil wir haben ja schon einen Podcast einmal aufgenommen im März über ein Thema, das damals sehr, sehr viele beschäftigt hat. Und das wollen wir heute noch einmal jetzt mit dem Wissen, das wir jetzt haben, durchackern. Wir sprechen aber am Anfang noch über zwei Festivals an einem Wochenende. Isle of Summer in Wien, ein Festival, das wirkt, das hätte der Algorithmus mitgeplant, alles auf groß. Es hat funktioniert. Es hat stattgefunden auf der Donauinsel zwischen Schnellbahnbrücke und Bredenauer Brücke. Es gab 5 Stages und eigentlich lief das Ganze erstaunlich rund für eine Premiere. Und das Publikum, sagen wir mal so, weniger Feuilleton-Pose, mehr Kollektivextase vielleicht. Und dann gab es ja auf der anderen Seite noch Paradiesgarten, das entschleunigte Gegenprogramm in Burg an der Leiter. Ja, und wir haben ja im letzten Podcast den Veranstalter da gehabt. Jetzt gleich mal an dich die Frage. Du warst am Paradiesgarten.
Ganz genau, ja. Am Samstag.
Wie hat's dir dort gefallen?
Sehr gut. Also ich mag es sehr gerne. War auch die letzten 2 Jahre schon dort. Und finde das Gelände einfach super und die Musik hat mir am Samstag auch voll taugt.
Obwohl ja das Paradiesgarten vielleicht ja, eher weniger Techno oder härteren Techno präsentiert. Das heißt, auch du bist ein bisschen weitergezogen.
Ja, richtig, ja. Bisschen zurück.
Das haben wir in dieser sozusagen unveröffentlichten Ausgabe im März ja auch schon ein bisschen angerissen. Aber da werden wir heute auch noch ein bisschen dazukommen. Ja, und ich war am Isle of Summer und kann die Eindrücke, die ich im Intro gesagt habe, eigentlich nur weitergeben. Ich habe es mir 3 Stunden angeschaut. Es war natürlich groß, es war staubig, es war heiß. Ja, musikalisch, gut, kann man jetzt drüber reden, ob ein alter weißer Mann das jetzt noch gut findet. Ich habe mir I Had Models angeschaut. Mhm. Der verbrennt gefühlt 2 Millionen Kalorien, wenn er da rumspringt. Also es ist unfassbar. Der springt da herum und hört nicht auf und nicht auf. Bietet natürlich immer eine schöne Show. Dann habe ich auch ein bisschen Schrotthagen gesehen. Die sind auch eigentlich ein lustiger Act. Mhm. Alt
jung
versus
alt.
Jung. Genau. Mhm. Und hat mir natürlich dann auch ein bisschen diese extreme Hard-Techno. Rihanna auf 170 habe ich mal gehört. ja, und dann natürlich gab es auch da diese Bühne mit Hugel, weiß nicht, ob ich das jetzt richtig aussprach, und am Schluss mit Derek Britz. Und ganz am Anfang hat da übrigens ein DJ gespielt. Ich nenne den Namen nicht, aber ich...
Dieter KI, klar.
ich beginne, oder ich mache das heute zum letzten Mal, die Rubrik zum Runterspülen. Ja, die eigentliche Sensation beim Isle of Summer war nämlich nicht immer nur das Line-Up, sondern auch die Evolution des Publikums. Dank KI konnten Menschen erstmals gleichzeitig nach vorne und hinten schauen, 3 Arme besitzen und ihre Anatomie frei interpretieren. Ein DJ hat sich das ausgedacht, wurde da auch ein bisschen zum Gespött der Szene, sage ich jetzt mal, auch weil, ja, erst am Anfang so gar nicht verstanden hat, warum man das nicht machen soll. Aber ja, um 11 am Vormittag ist halt noch nicht so viel los. würdest du auch zu solchen Mitteln greifen?
Nein, vor allem eben, es fällt ja auf. Man muss ja damit rechnen, dass das auffällt.
Ja, genau. Und diese Zombies, die schauen ja teilweise ohne Gesicht
ja,
und was weiß ich was.
Auch alle dasselbe Gesicht habe ja. ich gesehen. Also richtig so, nur so schemenhafte Schatten im Gesicht.
Oh, ich glaube, das nützt einem DJ nichts. Es ist da viel, viel, viel natürlicher, wenn, ja. dass er sich freut, dass er spielt, dass er bei
auch
seiner
vor
Rosen,
wenigen Leuten.
Ja, genau. Dann muss man das doch einfach so hinnehmen. Ja, aber ich will da gar nicht mehr weiter drauf rumreiten. Er wird es selber gespürt haben und ja. ich sage es einfach nur mal als Tipp in der vorerst letzten Ausgabe, mach das einfach nicht mehr.
Guter Tipp.
Ja. Ja, wir haben im März darüber gesprochen, dass im Februar die sogenannten Steer-Files auf Instagram veröffentlicht wurden. Die haben nämlich mehrere prominente Hard-Techno-DJs mit Vorwürfen erschüttert und dadurch auch die internationale Clubszene getroffen. Ausgelöst durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Pariser Booking-Agentur Steer Management entwickelte sich innerhalb weniger Tage eine der größten Krisen der elektronischen Musikszene seit Jahren. Ja, gehst du da d'accord, dass das eine der größten Krisen war?
So
habe ich es im Internet gefunden.
Ja, ja. Also Krisen, natürlich, es war ein großer Aufschrei. Gut, dass das passiert ist, ja. Aber ja, ich habe dir eh letztes Mal auch schon meine Meinung gesagt. Es ist nur jetzt ans Licht gekommen. Und da war die Dramatik groß, aber in Wahrheit ist das nichts Neues.
Ist es nichts Neues, genau. Festivals und Clubs haben dann teilweise mit großer Geschwindigkeit reagiert und zahlreiche Artists dann einmal vorsorglich aus ihren Programmen und Lineups gestrichen, obwohl bei einigen ja bis heute keine strafrechtlichen Verurteilungen vorliegen. Mhm. Einige dieser Künstler wiesen ja sämtliche Vorwürfe zurück und kündigten rechtliche Schritte an, haben die dann auch vollzogen. Andere räumten problematische Verhalten ein. Und wieder andere zogen sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück oder überhaupt mussten sich zurückziehen. Parallel entstand mit MeToo-DJs, so hieß das dann, ein internationales Netzwerk zur Unterstützung Betroffener. Ich glaube, es heißt hoffentlich immer noch so.
Ja,
MeToo-DJs.
Ja, ja.
Hieß damals und heißt noch so. Seither hat sich die Debatte deutlich verschoben, weg von den einzelnen Namen hin zu grundsätzlichen Fragen nach Machtmissbrauch, nach Backstage-Kultur, Awareness und der Verantwortung von Agenturen, Veranstaltern und Festivals. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass die Szene nach einigen Monaten jetzt, und wir sind ja im August, beginnt, unterschiedlich mit den betroffenen Artists umzugehen. Mhm. Also während manche Acts weiterhin von großen Festivals ausgeladen worden oder nicht mehr gebucht werden, tauchen andere inzwischen wieder auf den Lineups auf. So standen etwa beim Electric Love Festival zahlreiche ursprünglich diskutierte Namen nicht mehr im Programm, während beim neuen Wiener Festival Isle of Summer, gerade erwähnt, einzelne kontrovers diskutierte Artists wieder angekündigt wurden. Also die Debatte
und
ist damit
haben.
Und gespielt haben natürlich. Ja, Entschuldigung. Klar. Sie wurden nicht nur angekündigt, sie sind aufgetreten. Die Debatte ist damit keineswegs beendet, sondern geht in ihre nächste Phase. Wie gelingt jetzt der Balanceakt zwischen Opferschutz, Unschuldsvermutung und der Frage, wann und unter welchen Voraussetzungen Künstler wieder Teil der Szene sein können? Und da habe ich mir jetzt natürlich ein paar Sachen herausgesucht. Mhm. Der, um den es ganz am Anfang gegangen ist, war ja Schlomo.
Mhm.
Ja. Er galt oder gilt als diese prominenteste, und das sage ich jetzt unter Anführungszeichen, Figur dieses Falls. Gegen ihn wurden ja die schwerwiegendsten Vorwürfe erhoben. Er hat diese von Anfang an entschieden zurückgewiesen, spricht von einer gezielten Verleumdungskampagne und kündigt die rechtlichen Schritte gegen den Betreiber des Accounts Brad No Limit an. Mhm. Das war ja dieser Mann, der ja sicherlich auch mit sehr viel...
Auch polarisierend ist, was der gemacht hat.
Selbstdarstellung da ja, einiges ja. gemacht hat. Ja. Trotzdem wurde er innerhalb weniger Tage damals von fast allen Festivals und Clubs, ich glaube überhaupt von allen, nicht nur fast, ausgeladen. Und auch von Steam Management gab es keine Zusammenarbeit mehr. Bis heute bestreitet er sämtliche Vorwürfe. Reicht allein die öffentliche Debatte aus, damit ein Artist monatelang praktisch von einem großen Festival verschwindet? Glaubst du, hat Schlomo noch eine Zukunft?
Nein, glaube ich nicht. Nicht unter dem Namen. Vielleicht überlegt er sich ein neues Projekt, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Ding ist halt immer, ist genau diese Frage, das mit der Unschuldsvermutung und den Festivals etc. Die Unschuldsvermutung ist ein rechtsstaatliches Prinzip und natürlich super wichtig. Gleichzeitig treffen VeranstalterInnen aber keine strafrechtlichen Urteile, sondern entscheiden, wen sie auf die Bühne holen. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Und für mich persönlich ist das keine Gratwanderung. Ich würde Menschen, gegen die schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen, keine Bühne geben. Ja, eine Booking-Entscheidung ist keine Verurteilung, sondern eben eine Entscheidung darüber, welche Werte ein Festival vertreten möchte und wem es Sichtbarkeit verschafft. Mhm. Und gerade wenn man sich halt mit Awareness und Verantwortung zeigt oder bekennt dazu, wünsche ich mir eigentlich, dass diese Werte auch bei so schwierigen Entscheidungen konsequent getroffen werden oder gelebt werden. Und weil du Isle of Summer ansprichst, da finde ich es besonders enttäuschend, wenn Personen, die selbst mit den Folgen von Techno Me Too konfrontiert waren oder in diesem Zusammenhang Verantwortung getragen haben und ihre Strafe verbüßt haben, an solchen Entscheidungen dann beteiligt sind und trotzdem Artists mit schwerwiegenden Vorwürfen eine Bühne geben. Für mich sendet das falsche Signal an Betroffene und an die gesamte Szene.
Okay, ich glaube, wir wissen, wenn du meinst.
Ja.
Ja, das ist natürlich, also meine Information sagt mir ja, dass der gar nicht mitentschieden hat.
Ah, okay.
Also da wurde, glaube ich, auch viel in Wien kolportiert. Ich glaube, alle Booking-Entscheidungen hat, was ich recherchieren konnte. Yeah. Ich wollte ja die damals auch zu mir in die Sendung einladen. Wir hätten das auch übers Telefon machen können. Es
Deutsch,
war keine
du?
Zeit. Ja, die, Permanent, glaube ich, heißen die. Die Kollegen, die auch in München sehr viel machen. Also ich weiß nur, die Bookings kamen alle aus der Ecke. Aber bitteschön, sei nicht in Stein gemeißelt. Vieles ist da natürlich im Hintergrund geblieben. Und ich verstehe aber natürlich, was du jetzt sagst. Das heißt, hat sich die erste Aufregung gelegt? Und geht das alles wieder so Business as usual weiter?
Ja, also die erste mediale Aufregung hat sich natürlich total gelegt. Du hast die Techno-MeToo, also dieses MeToo-DJs angesprochen. Dauert sicher noch ein bisschen mit der Aufarbeitung. Die sind ja, glaube ich, dran, da rechtlich auch Dinge zu tun. Das wird sicher noch dauern. Aber jetzt, was diese Aufregung betrifft, das ist sicher alles ruhiger geworden. Und ich glaube auch, dass es eigentlich leicht ist, noch immer Dinge unter den Teppich zu kehren. Also wir sehen ja eben weiterhin, dass einzelne Entscheidungen getroffen werden, bei denen sich viele Menschen in der Szene fragen, ob wirklich eine nachhaltige Aufarbeitung stattgefunden hat.
Glaubst du, dass es so eine Art Trotzreaktion war, dass beim Isle of Summer dann einzelne umstrittene Namen im Line-Up geblieben sind, weil es eben... Ja, weil es nichts gegeben hat, strafrecht.
Ja, also natürlich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, DJ Rebecca hat da ja auch Stories dazu gemacht, diesem Künstler, die halt auch erklärt hat, der hat einen Anwalt in der Familie und der geht halt auch wirklich hart, also rechtlich dann sofort auf Personen los und dem ist nichts anzukreiden. Er hat ja auch jetzt gewonnen in erster Instanz, eine Verleumdungsgeschichte, wo er eine vor Gericht gezerrt hat, die ihn verleumdet hat, wo sie aber jetzt auch dagegen vorgeht. Und
also in dem Fall angeblich verleumdet hat, oder?
Bitte?
Also hat sie ihn verleumdet oder sagt er einfach nur, sie hätte ihn verleumdet?
Ich weiß nicht, also wahrscheinlich, sie hat ihn wahrscheinlich einfach beschuldigt, Sache, und er sagt, das ist Verleumdung. Mhm. Dadurch, dass natürlich die Tat selbst, um die es geht, ja immer so schwer nachweisbar ist in solchen Fällen, kann es jetzt natürlich leicht sein, dass die in erster Instanz diese Verleumdungsgeschichte gewinnt. Sie wird sich aber weiterhin wehren, ich habe da ein Reel gesehen auch von der, sie wird sich weiterhin wehren und versuchen, das zu gewinnen, einfach weil sie selber weiß, wie wichtig das ist für Opfer oder für Betroffene, dass man da auch so Erfolgserlebnisse hat und sieht, dass man sowas gewinnen kann, was halt super schwer ist. Aber wie gesagt, er hat einen Anwalt in der Familie, der tut sich da sehr leicht. Und ich glaube, dass warum er im Line-Up geblieben ist, natürlich ist alles eine Geldsache. Ja? Ja, er ist halt ein Act, der zieht und der breiten Masse ist das offensichtlich alles egal, was super schade ist. Und deswegen bleibt er natürlich im Line-Up, ja.
Also die Vorwürfe, die sind ja immer sehr, sehr breit. Wir haben ja schon Erfahrung mit vorsichtigen Formulierungen hier. Wir hatten ja auch schon Anwälte hier. In dem Fall geht es nicht um österreichische Künstler, sondern es geht um internationale. Aber Ich lese mal vor, was ich dann so weiter gefunden habe über einen anderen Act, der heißt Carve. Sein Fall war ja anders gelagert als der von Schlomo. Bei Schlomo ging es ja wirklich, glaube ich, darum, dass es konkrete Vergewaltigungsvorwürfe gegeben hat. Also wirklich.
Und Minderjährige auch sogar, also Kinder.
Also das Härteste, was es geben kann.
Auf jeden Fall.
Er bestritt strafbares Verhalten. Dieser Herr Carve räumte aber ein, dass er Frauen intime Nachrichten und Bilder geschickt und seine Partnerin betrogen hat. Gleichzeitig erklärte er dann das Ende seines DJ-Projekts und zog sich vollständig zurück. Viele empfanden diese Reaktion als ungewöhnlich offen. War das dann, also ich habe das jetzt einmal so raus recherchiert, dass er jetzt so als einer der wenigen sehr selbstkritisch reagiert hat und seine Karriere letztendlich beendet hat. Hat das, hast du da?
Ja. Würde ich auch so empfinden, dass das so war, und finde ich eben auch immer erfrischend, wenn das dann einmal so ist, weil ich finde, man merkt oder man kann auch immer viel ablesen an der Reaktion einer Person oder eines Mannes in so einem Fall. Und er hat für mich, für mein Empfinden wirklich gut reagiert, ja.
Wie beurteilst du diese Gratwanderung? Es gibt ja die Unschuldsvermutung natürlich, und das ist wohl das am meisten verwendete Wort bei solchen Kausen. Andererseits wollen ja die Veranstalter auch Verantwortung übernehmen. Wo liegt da aus deiner Sicht die Grenze? Weil natürlich, wenn Vorwürfe im Raum stehen, die nicht bewiesen sind, aber trotzdem ja sehr viele das dann schon sagen und reposten und Meldungen schieben. Wie müsste dann ein Festival richtigerweise reagieren? Ein so großes, namhaftes?
Wie ich es vorher erwähnt habe, für mich gibt es da gar nichts. Also es kommt natürlich darauf an, eben was sind das für Vorwürfe? Im Fall von Phantasm, ja, muss man ja auch sagen, der hat ja schon, bevor dieses große MeToo war, schon nicht mehr spielen können in Frankreich. Also das ist jetzt keine kleine Geschichte, weil das muss man auch mal zusammenbringen, dass jemand in seinem Heimatland gar nicht mehr spielen kann.
Genau.
Weil da offensichtlich schon wirklich, wirklich viel passiert ist. Und viel, also da war ein wirklich großer Aufschrei schon. Und wenn man jetzt in die Geschichte zurückdenkt, wie vielen Männern ist das passiert, dass sie irgendwo komplett gecancelt wurden und dann kam raus, sie sind unschuldig. Also das muss man halt...
Der Lupe suchen.
Bitte?
Mit der Lupe suchen.
Mit der Lupe suchen, definitiv muss man, ja.
Nicht mit KI verdoppeln, ne? Ja, Phantasm habe ich auch natürlich geschaut. Der wies immer ständig sämtliche Vorwürfe zurück. Ist natürlich auch ein Weg, damit umzugehen. Sprach immer wieder von Verleumdung und kündigte eben juristische Schritte an. Wie du sagst, in Frankreich wurde er ja schon relativ rasch gecancelt. Woanders ist er nach wie vor da. Und ja, man fragt sich dann halt auch oft, eine einstige Mitstreiterin von dir hat ja das auch gepostet, das hat die junge Szene offensichtlich sehr schnell vergisst. Denen ist das nach ein paar Monaten offensichtlich, entweder es ist ihnen von Anfang an am A vorbeigegangen oder es ist ihnen einfach wurscht. Ist das so?
Ich glaube schon, dass es der breiten Masse prinzipiell wurscht ist, ja, solche Vorwürfe. Egal in welchem Bereich das passiert des Lebens. Es ist irgendwie... Wenn man einfach weiter tut, und das kann dieser Phantasm sehr gut, einfach ab, ich meine, schauen wir auf den Präsidenten der USA. Einfach nur abstreiten, sagen, das ist alles ein Blödsinn und weitermachen. Und das ist irgendwie, ja, okay, wenn man das macht.
Ja, das ist ein Hard-Techno-DJ und ein Präsident haben einiges gemeinsam.
Ja.
Hoffentlich kriege ich kein Brief erst. Viele Festivals haben dann ja auch erklärt, sie seien keine Gerichte. Es gab ja auch einen Kollegen, der Christoph, der hatte natürlich dann, ja, vielleicht auch manchmal in einer recht harten Form gleich einmal die Booker angeschrieben, die dann ein bisschen die Vogelstrauß-Politik betrieben haben und gesagt haben, naja, du machst nur unnötig Lärm und du bist bösartig. Sie seien eben keine Gerichte, sagen, sie müssten aber Verantwortung für ihr Publikum übernehmen. Reicht das aus oder müsste es mittlerweile europaweite Standards für elektronische Festivals geben? Was heißt denn Verantwortung für ihr Publikum? Ich meine, der DJ, der tut natürlich...
Sie meinen, sie sind dem Publikum bringen. Schuldig, dass sie ihn bringen. Aber das ist halt kompletter Schwachsinn in meinen Augen. Also das ist, in Wahrheit hat man gerade als Agentur, als Veranstalterin eigentlich einen Auftrag, wirklich sich zu überlegen, wem gibt man Bühne, wen macht man sichtbar, welche Werte möchte man weiter multiplizieren in dieser Welt. Also ja, nein, das, also die Aussage finde ich blöd. Und die Standards, die du angesprochen hast, Absolut, brauchen wir unbedingt, fände ich super, wenn es irgendwie Leitlinien gäbe für eben, wie geht man um mit Machtmissbrauch in gewissen Strukturen oder auch, wie geht man um mit Meldungen und so weiter. Also betreffend Awareness gibt es ja sowas schon, also AWA Stern macht ja da für Österreich gute Arbeit, wie sollte gute AWA-Arbeit aussehen, aber ich finde ja für die Industrie wäre es super, wenn man da irgendwie, wenn es da was gäbe. Ich habe am Weg her sogar überlegt, ob man nicht eine Zertifizierung machen könnte, eine feministische, weil ich bin in meinem Brotjob im IT-Sicherheitsmanagement tätig und habe da viel mit Audits und Zertifizierungen und so zu tun. Ich fände es super, wenn ich Festivals auditieren dürfte.
Ja, also, du rufst es ja hiermit hinaus über den Äther. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich eine schöne Geschäftsidee. Also Geschäft, eine grundsätzlich gute Idee. Ja. Da geht es auch nicht nur ums Geschäft.
Ja, die Frage ist, wer macht das dann, weil so Zertifizierungen kosten im Normalfall was und wenn es dem Endverbraucher, der Endverbraucherin egal ist, dann ist die Frage, warum tut man es?
Ja, ein TÜV-Stempel für jedes Festival.
Genau.
Ja, die Diskussion hat sich ja inzwischen eben von den Personen auf Strukturen verlagert. Ist das dann vielleicht für dich sogar die wichtigste Entwicklung der letzten Monate? Weil man hat natürlich am Anfang über diese ganzen Personen gesprochen und natürlich gibt es Pro und Cons. Es gibt natürlich auch nach wie vor die, die sagen, ja, lass doch die armen Typen in Ruhe, die haben nichts gemacht. Und das war immer schon so.
Nein, absolut. Stimmt, es hat sich wegen des letzten Aufschreis oder wegen dem letzten Skandal da schon ein bisschen mehr hin verschoben zu diesen Strukturen dahinter und die Abhängigkeiten, die auch bestehen und wie man eigentlich eine Kultur schaffen kann, wo diese ganzen Grenzüberschreitungen gar nicht erst normalisiert werden. Und da gab es ja auch, also was ich ganz cool fand, das haben wir eh auch beim letzten Mal besprochen, diese Geschichte mit dieser Klausel im Vertrag zum Beispiel. Dass man als Veranstalter, Veranstalterin da was reintut mit, wenn so Vorwürfe bekannt werden, dass man einfach canceln kann und sein Geld retour bekommt.
Ja, genau, zum Beispiel. Ja, das letzte Mal haben wir ja, wir haben sozusagen einen Pilot-Podcast gedreht. Ja. die Amelie Lenz haben sich ja dann viele zu Wort gemeldet. Du hast Rebecca angesprochen. Amelie Lenz auch. Der Dancefloor ist unser Zuhause und der Backstage unser Arbeitsplatz. Aber beides fühlt sich nicht immer sicher an, hat sie gesagt. Mhm. Hat diese Aussage tatsächlich etwas ausgelöst oder wurde sie nach kurzer Zeit wieder vom Festivalalltag verdrängt? Weil, ich meine, die hat ja doch Reichweite.
Ja, ich glaube schon, dass also die Aussagen von ihr und wer war da noch? Lili Palmer hat auch gesagt, was sie nicht erlebt hat am Anfang ihrer Karriere und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass diese Frauen in der Szene dann mehr gehört werden. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt der Anstoß für Veränderung ist, nur wenn jemand da von den persönlichen Erfahrungen erzählt. Weil es sind ja trotzdem genau dieselben Männer im Normalfall an denselben Positionen und denen ist es üblicherweise kein Anliegen, da was zu ändern. Also ja.
Ja, es gab ja natürlich auch dann einige Fälle von Anschuldigungen, die sich dann im Nachhinein auch als unwahr herausgestellt haben. Das muss man natürlich auch fairerweise. Du hast zwar gesagt, man muss wirklich suchen, aber es gab ja auch einige, wie heißt der berühmte israelische DJ? Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der ja auch beschuldigt worden ist, vor einigen Jahren in Ibiza was getan zu haben.
Aha.
Und dann hat es im Nachhinein geheißen, das alles war nicht wahr. Ja.
Okay.
Und dann wurde im Nachhinein die Dame verurteilt. Ich sag's nur, es gibt's auch.
Ja.
Es gibt's auch. Der kam natürlich aus einer anderen Ecke. Hard Techno war ja genau in den letzten Jahren so ein bisschen, ja, wie sage ich das? Das war das neue schrille EDM, wo viele Leute besonders kinky sein wollten und diese Freizügigkeit ja auch nach außen getragen haben. Ist das, glaubst du, ich meine, man darf ja nie die Freizügigen dafür verurteilen.
Genau, dass kein Victim-Blaming.
Ja, kein Victim-Blaming. Aber ist dieses Gesamtkonstrukt vielleicht auch mitverantwortlich gewesen, dass gerade in der Szene so viel passiert ist?
Mm.
Oder ist das andere, kommt das andere erst gar nicht ans Tageslicht?
Genau, das ist es nämlich. Ich glaube, dass das der gemeinsame Nenner ist Männer. Also auch wenn ich dir das jetzt hier sage, wenn wir da stehen als Frau und Mann. Aber ich glaube, dass es einfach ein Männerproblem ist. Und ich glaube, in einer anderen Szene passiert es genauso. Natürlich hat das jetzt dort irgendwie so voll den Rockstar-Vibe.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Schnelligkeit und die Schrille der Szene und auch die Schnelligkeit der Musik und alles, das hat ein bisschen mit dem zu tun, wo wir jetzt sind als Gesellschaft, ja, also wo wir gelandet sind im Jahr 2026. Alles immer höher, schneller, weiter.
Mhm.
Aber ich glaube, das hat nichts mit hat bedingt nicht mehr Übergriffe durch Männer. Das ist tatsächlich ein Männerproblem in meinen Augen.
Das ist definitiv. Ja. Tatsächlich. Es ist ja auffällig, dass heute viel häufiger über Consent, Machtverhältnisse und Awareness gesprochen wird als noch vor ein, zwei Jahren. Ist das dann auch ein echter Kulturwandel? Ich meine, wir haben ja auch schon über ein anderes Problem geredet im Jahr 2023 hier an dieser Stelle. Hat sich da hier auch die Sprache verändert, glaubst du?
Ja, ich glaube schon, dass Sprache sich verändert hat und es ist auch wichtig, weil Sprache formt Bewusstsein und durch Sprache kann man Probleme sichtbarer machen. Aber Sprache allein reicht natürlich nicht. Ein Kulturwandel zeigt sich dann, wenn Menschen handeln, wenn es unangenehm wird und wenn wirtschaftliche Interessen mit ethischen Fragen kollidieren.
Mhm. Ich habe es jetzt gefunden übrigens in der Zwischenzeit.
Ah ja.
Guy Gerber. Die Geschichte mit Guy Gerber, wo 2013 hätte es da einen nicht einvernehmlichen sexuellen Kontakt eben gegeben haben sollen. Die Frau hat ihm das 2022 im Instagram vorgeworfen. Das war auch ein Riesending. Er wurde dann auch überall gecancelt.
Okay.
Das war tatsächlich so vor unserer großen Bombe hier.
Okay.
Und mittlerweile ist es ja so, dass die Frau verurteilt worden ist. Die Anklage wurde wegen Rufschädigung und Verleumdung zu einer Haftstrafe verurteilt.
Okay. Ja.
Und ein zuständiges Gericht auf Ibiza stellte fest, dass die Vorwürfe erfunden waren und dass die behauptete Vergewaltigung nicht stattgefunden hat. Also sowas gibt es natürlich auch.
Ja.
Ja. Ohne dass ich das jetzt
Es gibt da eh so eine Grafik oder so eine Statistik. Ich glaube, es sind 1 oder 2% der Vorwürfe sind.
Ja. Ich kann mich ja deswegen noch dran erinnern, mir ist jetzt der Name nicht eingefallen, wie das so ist bei Hitze, dass wir denn ja damals machen wollten auf einer der Schiffspartys und da schon die Zusage hatten und wir dann gesagt haben, nein, wir machen das nicht, das ist uns zu heiß. Und die
und
haben
da war
das
aber
auch
schon der Vertrag unterschrieben und alles,
ja,
oder?
Ja, die Agentur hat gesagt, ja, wir verstehen euch.
Okay.
Wir geben euch das Geld zurück. Also die hatten auch schon die halbe Gage bekommen und war gar nicht so wenig. Ja.
Okay. Ja, aber auch cool von der Agentur, ja.
Ja, und das ist damals gegangen. Der hat natürlich dann im Hintergrund versucht, dass sein Name reingewaschen wird. Ob es ihm ganz gelungen ist, weiß ich nicht. Mir kommt vorerst dann allgemein ein bisschen seltener aufgetreten. Mhm. Ja, Österreich gilt natürlich im internationalen Vergleich als relativ kleine Szene. Man hat jetzt zwar zum ersten Mal am Wochenende gesehen, was möglich sein kann. Großes Festival, das sich ja auch bereits wieder für 2027 angekündigt hat. Man kennt sich ja, viele Veranstalter arbeiten seit Jahren miteinander, in dem Fall sind es ja deutsche Veranstalter gewesen. Macht das, dass wir so klein sind, die Veränderung einfacher oder erschwert genau diese Nähe, eine kritische Aufarbeitung, dass die dann vielleicht alle mauscheln?
Ich glaube, es hat eine Up- und eine Downside. Einerseits, kurze Wege erleichtern ja Veränderung oder können Veränderung erleichtern. Andererseits, es ist auch so, man kennt es ja aus der Szene hier, dass da viel auch gegeneinander gearbeitet wird und wenn sich da irgendwie Gruppen oder Menschen nicht leiden können, dass das dann schwieriger wird. Deswegen, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Es kann ein Vorteil sein, wenn man es gut macht, aber ich glaube, es ist oft ein Nachteil bei uns.
Ja. Ich habe ja da noch zwei andere Kollegen, die ich da immer wieder einsteuern wollte. Odimel, kennen wir auch, oder?
Mhm, ja, genau. Das war die Schlafgeschichte.
Genau, für besonders viel Diskussion sorgte seine Erklärung, ein konkreter Fall könne mit einer diagnostizierten Sexsomnie zusammenhängen.
Mhm. Ja.
Mussten wir alle googeln, was ist das?
Ja.
Einer seltenen Schlafstörung. Er erklärte, mit den Behörden und der betreffenden Person zusammenzuarbeiten, zog sich aber dann ebenfalls vorübergehend zurück. Wie vorübergehend, weiß ich jetzt gar nicht. Weißt du was?
Nein, tatsächlich weiß ich auch nicht, ob er jetzt ganz aktiv ist oder nicht. Ich weiß nur, ich habe das Statement damals gelesen und ich finde es halt schwierig. Ich finde es wirklich schwierig, weil das ist einfach komisch, mit so einem Statement rauszugehen und das so zu erklären.
Also der letzte Satz hätte dazu noch heißen sollen, es wurde sehr kontrovers aufgenommen.
ja, genau. Es ist schon schwierig. Also ganz komisch, ja. Ich weiß nicht, ob man, selbst wenn es so wäre, wenn man ihm das glaubt, ja, ich weiß nicht, ob es so klug ist, so ein Statement so rauszuhauen. Ich finde das einfach komisch.
Ja.
Es ist, ja.
Also von Leiden, die man, ja. Ich bin ja manchmal, man wirft mir vor, alter weißer Mann, aber dann sagt man dann oft, vor 30 Jahren hätte es das noch nicht gegeben. Aber ja, das es ist ja auch manchmal gut, dass es neue Erkenntnisse gibt, gerade im psychologischen Bereich. Und auf der anderen Seite ist das natürlich dann, ja, regt schon für sehr viel Fantasie an, also ja. Sexsomni. Du spielst ja selbst auch regelmäßig auf vielen Festivals und in Clubs. Merkst du im Backstage-Bereich zum Beispiel oder hinter der Bühne konkrete Veränderungen, mehr Security, mehr Sensibilität, neue Verhaltensregeln? Oder...
Ja, schon, muss ich schon sagen. Also ganz allgemein ja. Ich merke schon, dass generell mehr Awareness da ist, dass von Veranstalterseite, es kommt natürlich immer darauf an, welche Veranstaltung und welche Crew, kommt auch natürlich darauf an, wie nüchtern der Backstage ist und so weiter und so fort. Aber ganz allgemein, ja.
Wie nüchtern eingerichtet?
Nein, ich meine, wie nüchtern die Leute im Backstage sind. Aber... ganz allgemein habe ich schon das Gefühl, dass es ja besser wird, auch aufgrund, glaube ich, der jungen Leute, die auch ein bisschen nüchterner schon sind. Also ich habe das Gefühl, es wird bei denen so wenig Alkohol wie noch nie getrunken.
Ja, leider. Da kommt jetzt der Wein heller. Ja. Also tatsächlich ja. Ist Fitness und weniger Alkohol und auch viel professionellere DJs. Ja. Ich habe unlängst auch in einem Podcast eingeladen, die wollten immer wissen, welche wilden Geschichten es gibt. Es gibt eigentlich nicht mehr viele wilde Geschichten. Mhm. Also gerade diese DJs, die ich so einlade, die sind alle sehr straight. Ja. Voll. Also der Laurentier trinkt vielleicht ein Glas Wein am Schluss oder der eine oder andere trinkt ein, zwei Bier, aber jeder versucht so professionell wie möglich zu sein. Und diese wilden Zerstörer, die schon am Flughafen nach Charlie gefragt haben.
Die schon ohne zu schlafen ankommen und fertig
sind. Die werden immer seltener. Ja. Sie gibt es schon noch, ja, aber...
Ja, das sind dann aber eher so einzelne, sehr spezielle Menschen, oder?
Kandidaten.
Blascha und Alda zum Beispiel bei meiner letzten Veranstaltung, die hatten auch in ihr Hospi Rider waren 6 Wasser. That's it.
6 und Wasser oder 6 Wasser?
Nein, 6 Flaschen Wasser.
Der war aufgelegt.
Nein, 6 Flaschen Wasser, that's it. Mehr hatten die nicht drauf.
Welche Verantwortung tragen denn deiner Meinung nach Booking-Agenturen heute? Ich meine, es gibt ja die Booking-Agenturen heute, die kenne ich teilweise auch gar nicht mehr. Das hat sich ja auch alles konzentriert, verändert. Sind da so richtige Joint Ventures, sind Weltkonzerne. Ich sage nur William Morris. Reicht es, Artists zu vermitteln oder müssen oder sollten deiner Meinung nach Agenturen künftig auch ethische Standards einfordern?
Es wäre super, wenn die sich überlegen würden, nicht nur wen verbuche ich, sondern also wen vermittle ich, sondern auch wem verschaffe ich somit Sichtbarkeit. Mhm. Es wäre schon wirklich wünschenswert, weil ja, die sind in Wahrheit die Stellschraube, wo man darüber entscheiden kann, was für Leute erfolgreich werden. Ja. Mhm. Und wenn sie sich nicht nur überlegen würden, wer lässt sich gut vermarkten, mit wem lässt Geld machen, sondern eben auch... wer ist gut für die Szene oder die Welt?
Ja, ein großer Gedanke für die Welt. Ist ein Hard-Techno-DJ gut für die Welt? Ich habe noch einen übrigens. Baswell?
Ja.
Der wurde auch mehrfach genannt, äußerte sich kaum öffentlich und verschwand dann zunächst auch von zahlreichen Festival-Lineups. Der ist dann wieder das Beispiel für komplette Zurückhaltung. Mhm. Das nennt man, glaube ich, Aussitzen, oder?
Ja, voll. Ich überlege auch gerade, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was gegen dem im Raum stand. Ging es da nicht um Dickpics?
Ja, ich glaube, es war, da ging es um Bilder, ja.
Genau. Ja, stimmt, von dem hat man wirklich gar nichts gehört. Und da weiß ich auch gar nicht, ob der jetzt aktiv ist oder...
Es ist ja auch natürlich dann so, dass einige der betroffenen Artists mittlerweile auch wieder Fuß zu fassen versuchen. Vor allem, wenn es jetzt keine Verurteilungen gegeben hat. Bei Verurteilungen schaut es natürlich anders aus. Nach welchen Kriterien sollte eine Szene entscheiden, ob und wann jemand wieder auftreten kann? Glaubst du, ist oder sollte die Karriere von gewissen Leuten dann wirklich beendet sein und sie sollten sich einfach ganz was anderes suchen?
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sehr jemand Verantwortung übernehmen möchte. Das ist für mich die Hauptfrage. Und danach kann man sagen, jemand stellt sich dem, jemand übernimmt Verantwortung, jemand sieht das total ein. Dann ist das was ganz anderes, wie wenn jemand wie ein Schlomo oder ein Phantasm sagen, nein, nein, nein. Also für mich ist das immer das Ausschlaggebende. Und in Wahrheit müssten auch die Stimmen Betroffener viel stärker in so einer Diskussion berücksichtigt werden.
Ja, also bei Schlomo sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Ja. Da dürfte der Weg zurück wohl. Weil ich meine, was will er damit? 60?
Ja.
Brauchen wir in der Clubkultur so etwas wie einen verbindlichen Verhaltenskodex oder würde das der Offenheit und Freiheit der Szene widersprechen, die sie ja so lange propagiert hat? Ich meine, in den 90ern hieß alles ist offen und frei und wir sind alle so wild. Aber ja, auch damals gab es das ja schon. Man muss es ja wirklich auch sagen, nur kam halt vieles nicht ans Licht.
Ja, das stimmt. Problematische Männer oder problematische Menschen gibt es überall. Aber ja, Verhaltenskodex, du hast gesagt verpflichtend, oder?
Ich hab, die Frage war verbindlich.
Verbindlich.
Also verpflichtend,
okay.
Was ist schon verpflichtend?
Ja, eben. Ja, ja, also ich, prinzipiell glaube ich schon, dass Freiheit und klare, gute Werte nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Im Gegenteil, ein respektvoller Umgang schafft oft erst die Freiheit, dass sich möglichst viele Menschen sicher und frei fühlen können. Aber ich glaube, ja, ich glaube, das war halt früher ein bisschen eine andere Szene auch. Das war halt wirklich so, jetzt ist es eben, haben wir ja auch schon besprochen, es ist im Mainstream angekommen, ja. Mhm. Und daher können ganz viele Leute, sind da nicht auf diesem Trip, wie wir damals vielleicht, also wir, ich war jetzt da noch nicht Raven in den 80ern, 90ern, aber später halt auch, ja, diese Techno-Philosophie nenne ich es mal, die hat man ja auch in anderen Genres gar nicht so. Drum and Bass zum Beispiel, ja, da höre ich, ist auch sehr problematisch eigentlich, was dort passiert.
Stimmt. Wir haben es ja vorher angesprochen, die Hardtechno-Szene ist vielleicht auch deswegen so heftig betroffen, weil sie in den letzten Jahren so explosionsartig gewachsen ist. Mhm. Früher war sie ja wirklich eine Subkultur. Und ich meine, was war Hardtechno früher? Waren das so, wir haben gesagt, Systemfesteln, Spiral Tribe oder keine Ahnung. Und heute ist das ja ein Mainstream mit Millionenpublikum. Ja. Allein wenn ich mir diese Stages anschaue.
Ich meine, Hardtechno im Tomorrowland, das sagt alles.
Ja, verändert, glaubst du, dieser Kommerz zwangsläufig auch die Kultur hinter den Kulissen?
Sicher, ganz sicher, weil dann wird auch versucht, schnelles Geld zu machen, Leute groß zu machen, die halt gut ziehen und wo, da wird dann eben nicht mehr hinterfragt. Auch da wird auch vielleicht nicht mehr, ist auch die Frage, wie die überhaupt dazu kommen. Ja, ich habe da ja jetzt auch nach diesem Techno Me Too kam, da gab es dann so eine, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, so eine, ein Instagram-Account, die ein bisschen versucht haben aufzudecken, wie Agenturen arbeiten und wie sie absichtlich Leute positionieren, wie sie zum Beispiel OnlyFans, Models absichtlich so positionieren, dass sie halt viel Geld mit ihnen machen können als DJs. Und das ist halt furchtbar eigentlich für Leute, denen Musik am Herzen liegt.
Ja, ja, tatsächlich. Und natürlich sorgt ja die, sag ich mal, relativ leichte Zugang, niederschwellige Zugang zum Auflegen, trägt ja auch viel dazu bei.
Absolut.
Weil, egal, ob das jetzt ein OnlyFan-Model ist oder mein Nachbar, man kann relativ schnell mit viel Ehrgeiz auflegen lernen.
Ja.
Mit
ja.
Sticks.
Ja, und es ist nicht schwer, in Wahrheit digital aufzulegen.
Und dann machen wir eine super Show, kann man auch sich antrainieren in zwei Stunden. Ich sage es ja in zwei Wochen, ja. Dass man zwei Stunden lang einfach Dinge runterspielt, die dann vielleicht ein Massenpublikum fesseln könnten.
Voll, ja? Und ich glaube sogar, dass eben das sogar wichtiger ist, dass man eine gute Show machen kann.
Ja.
Ja.
Wenn du mit jungen DJs sprichst, die heute ihre Karriere beginnen, glaubst du, dass sie aus dieser Debatte bereits etwas gelernt haben oder ist noch immer der wirtschaftliche Erfolgsdruck stärker?
Ich habe das ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich, es kommt darauf an, wie groß Dinge sind. Also ich glaube, diese Hardtechno-Geschichte, die hat jetzt tatsächlich jeder mitbekommen, ja. Der Instagram besitzt und das ist ja so ziemlich jede. Aber zum Beispiel unser Techno Me Too in Wien.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Junge keine Ahnung haben davon.
Mhm.
Also eben, es... Und es ist schade eigentlich, ja, dass sie das gar nicht am Schirm haben, was da passiert ist und wie da vielleicht auch noch, wie es da noch immer Verbindungen gibt und so weiter und so fort. Da gibt's, ja, deswegen glaube ich schon, dass da die Geschichten ein bisschen mit den Generationen dann leider sterben. Aber
den Podcast kann man immer noch anhören.
Ja, stimmt, den könnte man ja mal wieder.
Du warst, ihr wart ja damals noch eine andere Gruppe, andere Konstellation, und würdet ihr das eigentlich wieder so machen? Wie das damals 2023 passiert ist?
Ja, ich würde sicher wieder so agieren, wie ich agiert habe, ja. Darüber kann ich sprechen, über den Rest nicht.
Über den Rest nicht. Viele Clubs und viele Festivals werben ja inzwischen offensiv mit Awareness-Teams. Sie sind ja sogar regulatorisch mittlerweile, also verpflichtend. Wie viel davon, glaubst du, ist echte Überzeugung? Und wie viel ist schlicht ein Marketinginstrument?
Mhm. Ja, es gibt diese und jene. Es gibt die, die wirklich auch vorher schon geschaut haben, dass sie gute Awareness auf ihren Partys haben und denen das wirklich ein Anliegen ist, die da dahinter stehen. Und dann gibt es leider Gottes auch sogar feministische Netzwerke, die das eindeutig, die da Awareness-Washing betreiben. Und das gibt es halt leider. Und natürlich, jetzt ist es im Gesetz, gesetzlich verankert. Eben die Frage ist, wie gut wird es gemacht? Das ist natürlich trotzdem weiterhin wichtig.
Ja, es ist ja auch mittlerweile, also man kann Kurse machen und man kann das, es wurde auch mir von der WKO schon angeboten, ich hätte es auch gemacht, aber ich war nicht da. Ich hoffe, es gibt es wieder, weil natürlich wäre es auch, oder ist es, was heißt das wäre, es ist auch für uns verpflichtend.
Absolut,
in der
absolut.
Weil die 300-Euro-Grenze natürlich,
300 Personen.
Gott, die Hitze. Die 300-Personen-Grenze ja überschritten wird.
Es ist sicher kein Fehler. So einen, ich war auch vor kurzem, vor 3 Wochen in einer Awareness-Schulung mal wieder. Und das ist schon nicht schlecht. Mhm. Ja.
Wenn wir dieses Gespräch in 5 Jahren, wo auch immer, noch einmal führen würden, woran würdest du, glaubst du, erkennen, dass diese Krise tatsächlich etwas verändert hat? Oder nicht nur ein kurzer medialer Ausnahmezustand war. Wir hatten den Ausnahmezustand ja mit Technomito 23 ein bisschen eine Zeit lang und das hat sich auch hingezogen. Jetzt eben diese MeToo-DJ-Debatte heuer, die ja jetzt auch schon wieder ein bisschen abgeflacht ist natürlich, ja. Sagen wir uns ehrlich.
Ich denke, wichtig wäre es, oder ich würde mir wünschen, dass in 5 Jahren nicht mehr nur reagiert wird, wenn ein Skandal öffentlich wird, sondern dass einfach präventiv schon wirklich viel gemacht wird. Mhm. Dass Betroffene wissen, an wen sie sich wenden können. Dass Grenzüberschreitungen oder Meldungen von Grenzüberschreitungen konsequent ernst genommen werden, dass Opfern geglaubt wird. Und natürlich das, was wir auch schon besprochen haben, dass Festivals, Clubs, Agenturen, KünstlerInnen Verantwortung nicht erst dann übernehmen, wenn die Öffentlichkeit Druck macht, sondern schon davor. Genau. Und für mich wäre das wahrscheinlich dann der Moment, an dem man sagen kann, dass aus der Debatte tatsächlich ein Kulturwandel geworden ist.
Ja, die elektronischen die Magazine, das FaceMag zum Beispiel, das ist ja so ein bisschen dieser Live-Ticker, was das anlangt. Ich sage immer gerne die Kronenzeitung der elektronischen
Medien. Ja, ja.
Die waren da ja dann aber für das auch ganz gut, weil da konnte man immer die aktuellen Entwicklungen nachlesen.
Das stimmt.
Jetzt, in letzter Zeit, gerade oft fällt mir auf, dass wie viele DJs eigentlich sterben. Ja, das ist unglaublich.
Mir auch. Ja. Ich habe mir das auch gedacht. Das ist schon arg.
Ja. Also allein heuer hat es leider schon einige erwischt und die meisten kannte ich auch noch tatsächlich von früher. Und das zeigt natürlich auch, in welcher schnelllebigen Welt wir leben und dass das Business auch kein gesundes war und ist.
Definitiv. Ja.
Und deswegen vielleicht auch ganz gut, dass die neue, junge Generation auf diverse Sachen verzichtet. Ob sie auf alles verzichtet, weiß ich nicht. Du auch nicht.
Nein.
Ja, Sabrina, zu dir zum Schluss. Wie geht's dir? Wo sind deine musikalischen Schwerpunkte in den nächsten Monaten, Jahren? Du warst ja auch einmal ein bisschen in dieser härteren Szene unterwegs.
Voll.
Bist aber ein bisschen weitergezogen.
Ja, ich bin wieder zurückgezogen. Oder was heißt zurück? Ich war da eigentlich noch nie, aber jetzt bin ich da. Aber so groovy, proper Techno. Mhm. Also ein bisschen back to the roots. Und mir macht auch voll Spaß, das jetzt zu produzieren.
Du hast ja mega ein Set begonnen mit Mozart, glaube ich.
Also früher, ja, damals bei einer Demo war das, glaube ich. Ja, die Techno-Mito-Demo. Ja.
Voll. Habe ich immer viel lustig gefunden. Gibt es die Nummer?
Ja.
Oder war das ein
Nein, das war nicht zusammengemischt. Die Nummer gibt es. Das ist ein ich glaube, das war in einer Break oder so von einem, von einer Nummer.
Und wo findet man dich, wenn man dich gerne hören mag?
Also das nächste Mal definitiv am 2.10. in der Grellen Forelle bei Paradox.
Paradox,
mit Otter.
Genau. Ja. Und das Exil macht ja auch wieder regelmäßig jetzt. Ja. Wirst du da auch vertreten sein?
Weiß ich noch nicht. Also hab ich noch keine Anfrage erhalten.
Okay. Wäre ja auch ein schönes Podcast-Gespräch geworden, denn das Exil ist wieder zurück. Wird im Herbst, glaube ich, ganz viele Partys wieder dort geben. Scheinbar sind alle Hürden beseitigt. Gut so. Überhaupt natürlich allgemein, der Trend geht zu Groß-Events. Was sagst du zu der Entwicklung? Es gibt ja jetzt wahnsinnig viele, also allein heuer mit dem Freudenau, dann eben jetzt Isle of Summer, dann gibt es Beat Patrol wieder dort, dann gibt es die ganzen Signal-Geschichten, dann habe ich gesehen, Klangkünstler irgendwo in Schwächert im Dezember.
Ja.
Also ist das jetzt das neue Ding?
Ja, leider. Das ist das, was Geld macht, ne?
Ja.
Es ist leider so. Ich finde es auch schade. Also ich meine, ich finde es schon cool, mal auf sowas zu gehen. Ich mag das schon auch. Aber ich finde es halt schade, dass man mit normalem Clubbetrieb, also du kennst das eh selber, du weißt, wie das ist, dass das halt leider wirklich wirtschaftlich schwierig wird, weil die Leute einfach anscheinend denen reicht es nicht mehr. Mhm. Ja, ist schade.
Ja, und das war ein gutes Stichwort für Schlusswort. Die Wirtschaft hat den Druck weitergegeben an alle möglichen Institutionen, an Medien, an die Journalisten, an alle, die was machen, natürlich auch an Veranstalter, an DJs und so weiter. Die DJ-Gassen sind ja überhaupt in den letzten 10 Jahren nie gestiegen. Also ich denke mir mal, man hat sogar vor 20 Jahren teilweise mehr verdient als heute.
Ja.
Und das Argument, dass ja, wenn es du nicht magst, macht es ein anderer.
Ja, tut halt weh. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, das war ja vor kurzem auch, also vor ein paar Tagen auf Social Media, dass jetzt immer mehr auch ausschreiben mit so Wettbewerben, wo man dann halt einen Slot gewinnen kann und die sind alle nicht bezahlt. Also es ist wirklich Preisdumping.
Preisdumping vom wüstesten.
Ja.
Ja, liebe Sabrina, danke schön, dass du meinen vorerst letzten Podcast mit mir gestaltet hast. Ich glaube, das haben wir jetzt viel besser hingekriegt als das damals im März. Wir haben auch ein bisschen einen Überblick geben können, euch da draußen noch ein bisschen zusammengefasst, was jetzt dann so am Wochenende gewesen ist. Und natürlich wollten wir auch niemanden hier verurteilen. Es ist einfach nur das, was wir wissen. Ja, und das war Clubkultur auf Radio Superfly. Ein großes Danke an alle, die in den vergangenen Jahren zu Gast waren und den Podcast begleitet haben. Ganz besonders an die treuen Hörerinnen und Hörer. Und ja, die gibt's. Unsere Follower und alle, die geschrieben, kommentiert, mitdiskutiert oder natürlich auch widersprochen haben. Vielleicht auch hier nach der letzten Folge. Ja, und wer erst später dazugekommen ist oder einzelne Ausgaben verpasst hat, es gibt sämtliche Folgen bis auf Weiteres natürlich zum Nachhören online auf superfly.fm sowie allen gängigen Podcast-Plattformen. Unter den mehr als 160 Episoden gibt es also wahrscheinlich noch einiges zu entdecken oder in Ruhe noch einmal anzuhören. Für heute, für länger, war's das. Danke noch einmal, Sabrina.
Danke für die Einladung.
Danke fürs Zuhören und fürs Dabeibleiben. Euer Rudi.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.